dann diese Atmosphäre am Morgen, wenn man vielleicht schon auf der Anlage ist, jetzt mit meiner Akkreditierung und die Gates noch gar nicht offen sind, dann ist so wirklich so diese Ruhe und du merkst, okay, gleich geht's hier so richtig los. Und dann wirklich um Punkt 10 auf die Sekunde kommen dann Lautsprecherdurchsagen mit diesem typisch britischen Akzent und dann heißt es, Ladies and Gentlemen, we are now opening the gates. Meine lieben Tennisfreunde, 2 Wochen Wimbledon sind rum, sind in the books, wie man heute sagt. Wir haben mit Barbora Krejcikova und Carlos Alcaraz neue bzw. alte Champions, über die wir hier natürlich heute sprechen wollen. Das Ganze auch in dieser Woche natürlich mit Stefan Schnürle. Hallo Stefan.
Hallo Dennis.
Carlos Alcaraz hat mit 21 Jahren und ein paar Monaten 4 Grand-Slam-Titel jetzt geholt. Das haben Federer, Nadal und Djokovic so früh nicht geschafft. Hast du schon alles verdaut und aufgearbeitet? Wie läuft das eigentlich bei dir?
Ja, also verdauen muss ich sowas nicht lang. Ich gucke es mir dann gern nochmal so bestimmte Punkte im Real Life an, um mir da noch so ein paar Notizen zu machen. Und ansonsten, ja, wie du schon sagst, also ich meine, man muss ja fairerweise sagen, Nadal war, glaube ich, beim 4. Grand Slam-Titel gerade so 4 Tage, 22 Jahre alt. Also der war auch nicht ganz so schlecht in jungen Jahren. Aber klar, was Alcaraz da macht, ist echt krass. Und was es halt noch so besonders macht, dass er es so früh auf allen Belegen wirklich schafft.
Ja, auf jeden Fall. Bevor wir jetzt so ein bisschen detaillierter einsteigen in die Analyse, vielleicht nochmal allgemein erstmal zum Finale. Wir haben ja beide dieses Finale getippt. Wir haben beide gesagt, Djokovic gegen Alcaraz, haben aber auch beide gesagt, Djokovic gewinnt.
Ja, und ich ärgere mich etwas. Also normal sehe ich das mit den Tipps entspannt, nehmen teils ja auch einfach das andere dann, was du sagst. Und im Nachhinein ist man natürlich immer klüger, aber irgendwie finde ich, hätte man es fast erahnen können, weil wir haben ja vorm Halbfinale getippt, das muss man schon auch sagen, weil ich finde da weiter, dass Alcaraz die deutlich schwierigere Aufgabe hatte, wo man nicht wusste, ob er das Finale sicher erreicht, weil Djokovic war das für mich sicher. Und ich sagte ja schon, ja, Finale, du warst ja auch enges Duell, 50-50 habe ich sogar gesagt, aber da ich eben auf Alcaraz schon in Paris gesetzt habe, dachte ich, jetzt kommt nochmal Abwechslung. Und ich ließ mich aber trotzdem, das muss ich zugeben, ein bisschen von der Geschichte und von dem, was Djokovic in der Vergangenheit alles schaffte, leiten und eben nicht, was ich auf dem Court gesehen habe. Ich glaube schon, dass ich nicht zu euphorisch war, was das Spiel von Djokovic betraf letztens und habe mich dann schon gewundert, dass mancher irgendwie seine Halbfinalleistung sogar besser fand als die von Alcaraz. Da fand ich, dass das vom Gegner her nicht so einzuschätzen war, aber ich tat mich eben wahnsinnig schwer, dieses Level von Djokovic wirklich einzuschätzen. Ich habe einer Hörerin auch gesagt, die mich gefragt hat, nach dem Halbfinale nochmal beim Tipp, da habe ich dann gesagt, dass ich mir jetzt schon Alcaraz-Sieg gut vorstellen kann. Aber ich hatte immer noch diese Ungewissheit bei Djokovic, weil er einfach, er hatte keinen Gegner, wo man wirklich sehen konnte, wie gut ist er. Ja. Und das ist einfach nicht Musetti, der kann Djokovic auf Rasen zumindest nicht wehtun. Und da hat er alle Zeit, die Punkte aufzupauen, wie er will. Und gegen Alcaraz hat er den gar nicht. Und das wurde ihm da, finde ich, fast sogar ein wenig zum Verhängnis, was ich vorher schon mal erwähnt habe. Sein Draw war vielleicht sogar zu leicht. Für diese Phase, wo er selbst einfach in dem Jahr gerade nicht weiß, wo er steht. Also Hurkacz, de Menor, die Rasenversion von Zverev, das wäre alles ganz interessant gewesen, aber die sind ja alle weggebrochen. Mhm. Und so hatte er keinen einzig guten Rasenspieler als Gegner und vielleicht war der Sprung auf Alcaraz einfach zu groß, zumal der ja, da kommen wir gleich dazu, so erwachsen wie noch nie zuvor spielte. Aber klar, Alcaraz hatte sehr wohl über das Turnier viele Schwankungen, eher wie Djokovic sonst. Und da war halt auch so ein bisschen unsicher, wo steht der jetzt. Er hat sehr oft seinen Ausschlag abgegeben gegen Humbert, gegen Diafoe, auch gegen Medvedev. Und das war halt so, da war so ein bisschen Ungewissheit bei Alcaraz. Und jetzt hat er halt sein mit Abstand bestes Grand-Slam-Finale gespielt, was man halt nicht zwingend erwarten konnte. Aber wir gehen ja gleich jetzt aufs Match ein, was im Spiel auch überraschte. Ich wollte nur eins noch vorweg sagen. Djokovic hätte für mich das Match mit jeder Taktik verloren. Weil sein Level, was er gerade zur Verfügung hat, kann das, was wir von Alcaraz gesehen haben, nicht matchen.
Ja, es war wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich muss sagen, ich habe mich sehr auf dieses Finale gefreut. Wir haben diese Themen da gehabt. 8. Grand-Slam-Titel, der im Raum steht. 8. Titel in Wimbledon, jetzt kommen wir schon durcheinander. 25. Ja. Grand-Slam-Titel insgesamt. Das sind so Zahlen, da kann man schon mal durcheinander kommen. Ja. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich jetzt so ein bisschen, ja, einerseits ein bisschen enttäuscht sein soll von dem Finale. Auf der anderen Seite hast du aber, und da wollen wir jetzt mal drüber sprechen, diese unglaublich starke Leistung von Alcaraz, sodass man eigentlich gar nicht enttäuscht sein kann. Aber vielleicht hatten wir es alle so nicht unbedingt erwartet. Lass uns mal dieses Finale, wie wir das sonst auch schon häufiger gemacht haben, in zwei Teile aufteilen. Jetzt sind es nur drei Sätze gewesen, aber wir können das trotzdem machen. Lass uns zuerst über die Sätze 1 und 2 sprechen. Beide mit 6-2 an Alcaraz. Ich gebe dir noch mal ein, zwei Sachen mit rein. Mhm. Ihr zu Hause werdet es ja auch alle oder viele von euch werden es verfolgt haben, da bin ich mir sicher. Wir haben dieses sehr lange Aufschlagspiel zu Beginn gehabt, das direkt zum Break für Alcaraz geführt hat. Dann haben wir einen Djokovic erlebt, der sehr oft am Netz aufgetaucht ist mit relativ schlechter Ausbeute. Dann diese super Returns von Alcaraz und der Service häufig auf den Körper. Das sind jetzt einfach mal so ein paar Dinge, die ich schon mal mit reingeben wollte. Aber die Frage auch natürlich an dich, warum war es denn in den Sätzen 1 und 2 so einseitig?
Ja. Also das sind alles gute Punkte, die du da schon angesprochen hast. Da werde ich auch noch, oder wir sicher gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Für mich war die erste gute Nachricht für Alcaraz, dass das Dach offen war. Weil da sind seine Siegchancen direkt gestiegen. Er mag Indoor ja bekanntlich nicht, während Djokovic eher mal über den Wind schimpft. Und die zweite gute Nachricht für ihn war, dass er jetzt zur Abwechslung mal von Beginn an hellwach war. Also das war sein erster richtig guter Auftaktsatz im ganzen Turnier. Gegen Humbert war auch okay, aber in allen anderen 5 Matches hat er im ersten Satz entweder zu verspielt oder verkrampft gewirkt, hat 3 davon verloren, 2 gerade so im Tiebreak gerettet. Also er wollte jetzt mit Sicherheit auch keine Wiederholung vom Vorjahr, da wissen wir alle noch, da hat er 1-6 verloren den ersten Satz. Ja. Da, glaube ich, ist der Respekt vor Djokovic zu groß und da war er schon diesmal im ersten Satz, okay, ich kann jetzt nicht rumspielen. Und da gab es eben dieses Marathonspiel direkt zum Auftakt, das du erwähnt hast. Das hatten wir ja im Vorjahr ja, da nur zu einem späteren Zeitpunkt auch. Damals ging es, glaube ich, sogar fast eine halbe Stunde. Aber beides Mal, und das ist die Parallele zum Vorjahr, ging das Spiel am Ende dann doch an Alcaraz, der einfach nicht locker ließ. Wirklich, er hat mehrere Breakchancen abgewehrt bekommen, auch mal liegen gelassen, aber er lässt sich davon nicht entmutigen und bohrt so lange weiter, bis er dieses Break schafft. Und er hatte sich ja auch bewusst für den Return entschieden, um direkt, glaube ich, ein Zeichen zu setzen. Djokovic hatte die Runden zuvor stark serviert und du weißt nicht, wenn er das wieder tut, kann es sein, dass er dann im späteren Verlauf des Satzes wirklich kaum zu breaken ist. Aber anfangs braucht er vielleicht einen Moment, um sich auf diese Geschwindigkeit von Alcaraz einzustellen. Zu dem Zeitpunkt wussten wir alle ja noch nicht, dass es Djokovic über das ganze Match fast nicht gelingen würde. Das Tempo, was Alcaraz da an den Tag legte von Anfang an, das war Djokovic einfach nicht gewohnt von den Runden zuvor. Und es war ihm auch zu schnell. Also das hätte vielleicht nicht für Prime Djokovic gegolten, aber für den, der gerade von der Knie-OP zurückkehrte und bisher kein ideales Jahr hatte, war es definitiv so. Er bekam einfach keine Luft, um die Bälle zu verteilen. Alcaraz selbst ist an der Grundlinie geklebt, hat ihn in die Ecken geschickt, die Bälle so schnell zurückgespielt, dass Djokovic oft einen halben Schritt zu spät kam. Und schon wird der Ball halt nicht mehr so präzise zurückkommen. Und dann hast du es erwähnt, Djokovic hat es ultra aggressiv probiert mit sehr vielen Serve and Volleys, womit er aber eben auch kaum Punkte machte. Das kann man natürlich als Taktikfehler sehen. Aber ich glaube, dass es Djokovic schon, den ich für einen intelligenten Tennisspieler halte, als einzige Chance gesehen hat und sich nach der Vorbereitung jetzt auch keine Chance gegeben hätte, wenn er jetzt stundenlang versucht hätte, mit Alcaraz lange Ballwechsel zu spielen. Und genau aufs Netzspiel komme ich ein bisschen später nochmal zurück. Da hat er es dann im dritten Satz auf die Spitze getrieben. Aber ich will noch eins kurz zu Alcaraz sagen. Für seine Verhältnisse fand ich das ungewöhnlich abgezockt, wie er spielte. Ich hatte jetzt echt diesmal nicht das Gefühl, er spielt für die Fans, sondern er spielt, um zu gewinnen. Natürlich waren auch ein paar Highlight-Punkte dabei. Und wie immer faszinierend zuzuschauen, aber er war diesmal auch gnadenlos effektiv insgesamt. Und für mich war da halt, ist ein Gradmesser da immer sein Umgang mit dem Stoppball. Er kann den überragen, gar keine Frage, aber er neigt dazu, den zu übertreiben, kann da auch recht stur sein, spielt ihn auch 3-mal in Folge, auch wenn es 2-mal schon schief ging. Und das fand ich diesmal gar nicht. Er hat ihn dosiert, hat ihn klug eingesetzt, wo er Djokovic teils überraschte. Und das war echt gut gemacht und es war halt echt ein Klassenunterschied in diesen ersten beiden Sätzen, was schon wenig, fand ich, an das Duell von Djokovic mit Sinner in Australien erinnert hat. Alcaraz hat auch fast 50% der Punkte bei Aufschlag Djokovic gewonnen, finde ich absurder Wert. Und was bei Prime auch diskutiert wurde, was ich an dich zurückgeben würde, ob jetzt ein Coach Djokovic hätte helfen können. Also er hat ja ein Trainerteam, aber weißt du, nicht so eine klare Coaching-Rolle wie früher mit Ivanisevic, mit Wajda oder mit Becker. Ich glaube persönlich, es schadet nie, jemanden zu haben, aber ich wüsste auch nicht, wie der was am Ausgang hätte verändern sollen.
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ich habe ihn auch während des gesamten Matches ziemlich ruhig wahrgenommen. Der hat sich ja in der Vergangenheit gerne dann auch mal mit der Box, ob es dann mit Ivanisevic war, mit einer Person und mehreren so gerieben. Das haben wir kaum gesehen und ich glaube schon, dass das vielleicht nochmal einen Unterschied machen kann, wenn du da jemanden sitzen hast, der vielleicht Ähnliches selbst mal erlebt hat, der da mal gestanden hat, der nochmal sagt, ey, pass mal auf, ich von außen sehe hier Folgendes, du müsstest vielleicht nochmal so und dann kommen die ins Diskutieren und dann kann er ihn ja vielleicht auch ein bisschen anschreien oder was auch immer, das haben wir ja alles nicht gesehen. Dazu gab es ja auch gar nicht so diese absoluten Highlight-Punkte für Djokovic, dass er auch mal versuchen konnte, irgendwie das Stadion mitzunehmen, es war einfach zu klar. Und dann aus seiner Sicht lief es dann ja im dritten Durchgang zumindest etwas besser. Der war dann ja knapper, nachdem er sich von den ersten beiden Sätzen da irgendwie erstmal versuchen musste zu erholen. Was änderte sich für dich in Satz 3?
Naja, er fing erstmal an, besser aufzuschlagen, noch besser. Hat 3-4 Breakbälle wirklich mit Servicewinner oder Ass abgewehrt, als es mal kritisch wurde. Also er hielt sich damit am Leben, weil obwohl er sich steigerte, auch besser retournierte, das war auch ein Faktor, da mehr Länge drin hatte, aber trotzdem fand ich Alcaraz im dritten Satz eigentlich immer noch den besseren Spieler, wenn es wirklich einen Ballwechsel ging. Aber er hat jetzt eben stark serviert, wobei man jetzt auch sagen muss, er hat über das ganze Match waren es, glaube ich, 70% erste Ausschläge gebracht, das ist nicht wenig. Aber im dritten Satz waren es dann sogar knapp 80%. Da kannst du echt nicht sagen, okay, der hat schlecht serviert. Nur im Gegensatz zu Alcaraz, er brauchte diesen ersten so zwingend, er hat über den zweiten kaum einen Punkt gemacht. Im dritten Satz waren es, glaube ich, 30%. Also er war abhängig von diesem ersten Ausschlag, wirklich. Alcaraz hat ja da deutlich weniger gebracht, hat aber trotzdem echt gut serviert. Djokovic hatte, glaube ich, sogar gesagt, so gut hat er noch nie ausschlagen sehen, also Alcaraz. Und ich muss auch zugeben, also mit fast 220 km/h oder beim zweiten Aufschlag zwischendurch auch mal mit 190 km/h habe ich ihn auch noch nicht oft servieren sehen. Das war schon beeindruckend. Und du hast diesen Aufschlag auf den Körper erwähnt, den hat ja Michael Stich bei Prime auch angesprochen. Der war auch ultra clever. Also der ist nicht ganz ohne Risiko natürlich, weil wenn der nicht ideal kommt, landet der halt oft in der Schlagzone des Gegners. Aber gegen Djokovic finde ich ihn fast die bessere Lösung, weil er ist halt dieser eine Spieler, wo der Return nach außen oder durch die Mitte fast genauso riskant ist. Weil wir kennen ja seinen Return in voller Streckung. Wenn der irgendwie noch den Schläger ranbekommt, dann kannst du dir fast sicher sein, dass der normal auf die Grundlinie zurückkommt. Und der auf dem Körper, der hat ihm sichtbar zugesetzt und Probleme gemacht. Er kam da oft nicht schnell genug weg. Und zwei Sachen, die auch noch ausfielen. Djokovic wollte aus längeren Ballwechseln raus als erster. Auch wenn die Rückland-Longline dann öfter ins Netz ging. Und er ist in dem Satz 31 Mal ans Netz vorgestürmt, was ja wirklich für ihn fast rekordverdächtig ist. Mhm. Und klar, er hat im dritten Satz nur 58% der Punkte damit gemacht, aber man muss auch ehrlich sein, an dem Tag, das war fast eine Quote, mit der er leben muss, weil von hinten hat er noch weniger Punkte gemacht. Aber trotzdem, du hast es erwähnt, es fiel schon auf, wie oft er am Netz patzte. Da muss ich aber schon sagen, dass das auch an Alcaraz lag, der es ihm einfach schwerer machte, weil er die Bälle so flach spielte. Djokovic hat diese Volleys oft unterm Netz spielen, unter Netzkantenhöhe spielen müssen. Klar sind die machbar und Djokovic hat sich unter Boris Becker da auch zu einem soliden Volleyspieler entwickelt, aber auch nicht mehr. Also er kann andere Dinge besser als zum Beispiel Federer und Nadal, aber sein Volleyspiel ist definitiv schlechter als von den beiden. Mhm. Und Alcaraz hatte diese Fähigkeiten, das offen zu legen. Gegen Musetti war ja Djokovic auch 56 Mal am Netz und hat fast 80% der Punkte gemacht. Und du kannst mir jetzt nicht sagen, dass er innerhalb von 2 Tagen sein Netzspiel verlernt hat. Nur da konnte er eben leicht von oben volieren und musste die nicht eben von unten anheben. Und vor allem auch gegen Alcaraz weißt du ja auch, du musst die so perfekt ablegen, weil Musetti mag schnell sein. Aber Alcaraz ist noch schneller. Hm. Und das schafft die halt auch Druck. Und letzte Anmerkung, bevor ich zu dir zurückgebe. Dieses Return-Spiel von Alcaraz, als er zum 5-4 breakte, das fand ich sensationell. Das kannst du nicht besser spielen. Und nach nur dann, ich weiß nicht, wie es dir ging, kannst du auch gleich sagen, als er dann wirklich zum Ausservieren ging, dachte ich echt, nach den Erfahrungen vom Vorjahr, wo er so cool geblieben war, der macht es jetzt. Und es sah ja bis 40-0 auch alles danach aus. Nur dann begann echt das große Zittern. Unzählige Netzaufschläge, Doppelfehler, ein starker Djokovic-Return war auch drin. Aber am krassesten war natürlich der dritte Matchball, als Alcaraz wirklich stark servierte, Djokovic gerade noch so rankam und Alcaraz nur noch diesen Volley wegspielen muss und dann ruft jemand laut out rein und Alcaraz verschlägt. Mir ist echt völlig egal, ob Alcaraz deswegen verschlagen hat oder nicht, aber es gab in der Vergangenheit auch schon Zwischenrufe bei Djokovic-Schlägen, also spielt keine Rolle, auch bei wem das ist. Nur ich finde, so jemand sollte ein paar Jahre nicht in ein Tennisstadion dürfen, weil es bestand die Möglichkeit, dass dieser Ruf den Ausgang eines Wimbledon-Finales verändert. Das finde ich dann schon, da kann man doch diese paar Sekunden noch warten, bis der Ball wirklich im Aus ist. Alcaraz gab danach auf jeden Fall den Ausschlag ab und wirkte auch beim nächsten Return-Spiel noch durchgeschüttelt. Also ich hatte schon das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir ging, das könnte jetzt die Wende geben. Wie ging es dir da, Dennis?
Tatsächlich, ja. In dem Moment, als er das nicht durchgebracht hat, ich glaube, es waren dann 5 Punkte auch in Folge, ne? Von 40-0 ja. Dann über Einstand und dann das Aufschlagspiel verloren. In dem Moment habe ich auch gedacht, jetzt könnte tatsächlich alles möglich sein. Weil das war, ich habe ja vorhin schon gesagt, Djokovic hatte in den ersten beiden Sätzen nicht diesen einen Moment, wo es dann mal, und das ist dann genauso ein Moment. Ich meine, Djokovic hatte sich ja vorher schon auf der Bank ganz wenig Zeit gelassen und auch dieses Aufschlagspiel ging dann so unglaublich schnell zum 40-0 und man dachte, ja, okay, das Ding ist jetzt wirklich durch. Gerade, du hast es ja auch schon gesagt, nach dem, was im Vorjahr passiert ist und wie gut mental Alcaraz dann das gelöst hat. Und genau da dachte ich jetzt, oh, da habe ich dir, glaube ich, auch eine Nachricht geschrieben, jetzt kann wirklich eine Menge passieren, aber trotzdem auf der anderen Seite dann stark, wie er da trotzdem weiterhin damit umgegangen ist. Ne? Wir haben ja auch über die Tiebreak-Stärke gesprochen von Alcaraz in den letzten, von Djokovic in den letzten Jahren immer wieder, wie oft er da gar keinen Fehler gemacht hat und dass nach so einem Erlebnis Alcaraz dann da reingeht und diesen Tiebreak trotzdem gewinnt, das hat mich schon beeindruckt.
Definitiv, aber zur Nachricht noch, ja, ich war so drin im Match, wie du gemerkt hast, ich hatte nicht auf mein Handy geguckt, deswegen habe ich die erst danach gesehen. Nee, aber ehrlicherweise, wenn ich dir geantwortet hätte, ich hätte ja auch geschrieben, ich halte alles für möglich. Also es hätte irgendwann auch körperlich werden können und Alcaraz im 5. Satz ist ein Monster, deswegen muss es nicht zwingend eine Niederlage sein, aber spätestens nach dem 6-5 dachte ich ehrlich zumindest, dass Djokovic diesen Satz gewinnt. Dass sich Alcaraz dann danach wieder so fängt, in diesem Tiebreak spielt und dort auch der bessere Spieler ist, ist wirklich Wahnsinn. Also wir wissen alle, was für ein guter Tiebreak-Spieler Djokovic ist. Und Alcaraz hatte in diesen 15 Minuten wirklich Pech mit einigen engen Bällen. Da waren einige auch Hawkeye, da war ein Ball 2 Millimeter im Aus. Da hat er vorher auch mal Glück gehabt am Anfang des Spiels. Aber hier war alles eigentlich gegen ihn gestellt. Und er lässt sich von nichts entmutigen. Und jeder, der es vielleicht nicht sehen konnte, wenn ihr es könnt, schaut euch die 5 Minuten ab 3-3 im Tiebreak an. Djokovic hat bei dem einen Punkt echt alles erlaufen und einen Mega-Konter gespielt. Und Alcaraz legte einfach einen perfekten Haarvolley als Antwort ab. Das war unglaublich. Und dann bei 5-4, er muss es von der Seite, wo er eben dieses 40-0 verspielte, jetzt ausservieren mit 2 Aufschlägen. Und wie macht er das? Er spielt einen irre frechen Stopp zum 6-4. Und lacht dann noch in Richtung seiner Box. Also ja. Der Kerl, was fühlt der? Das ist unglaublich. Und wirklich, alles dem Moment vor dem Matchball, wo er vor 10 Minuten noch Dinge erlebte, die andere wahrscheinlich jahrelang traumatisieren. Und ich bin auch ehrlich, also wenn du mir Alcaraz Fähigkeiten gibst, ich hätte dieses Match gegen Djokovic nach den vergebenen Matchbällen verloren. Bin ich ganz ehrlich. Und ich behaupte auch, es gibt sehr wenige Spieler, die das geschafft hätten. Also wenn wir jetzt vielleicht die Big Three, okay, aber mit 21 Jahren, also Djokovic war da noch nicht so nervenstark und mit Federer braucht man gar nicht anfangen, die 21-jährige Version von ihm. Also das hat mich extrem beeindruckt, dass er in dem Satz noch die Wende hinkriegte und der Sieg war hochverdient. Also obwohl Djokovic ja mehr auf Angriff gepolt war, schlug Alcaraz deutlich mehr Winner, auch im 3. Satz, wo Djokovic so häufig ans Netz stürmte. Aber 23-12 Winner für Alcaraz. Der halt gleichzeitig, weil Gewinnschläge sind im Tennis nicht alles, aber er hat trotzdem noch weniger leichte Fehler gemacht. Also für mich geht der Sieg mehr als in Ordnung. Weiß nicht, ob du es anders siehst, ich vermute mal nicht.
Nee, ich sehe das auf keinen Fall anders. Aber jetzt hast du, ganz spannend, jetzt hast du gerade gesagt, wenn man dir Alcaraz-Fähigkeiten gegeben hätte, dann das beziehst du natürlich dann intuitiv erstmal aufs Spielerische. Ja. Aber diese mentale Fähigkeit hättest du dann ja auch, wenn du seine Fähigkeiten hättest. Und das ist etwas, was ich so erstaunlich finde. Wir wissen alle, was das für ein Tier auf dem Court ist, aber wirklich ein großer Champion wirst du, glaube ich, nur, wenn mindestens genauso gut der Kopf funktioniert und das hat er jetzt schon wirklich mehrfach bewiesen und deswegen, glaube ich, können wir auch in der Zukunft noch eine Menge von ihm erwarten. Dann sind wir eigentlich auch schon direkt beim nächsten Thema. Die Frage, wie gut Alcaraz ist, ich meine, das haben wir gesehen, eher die Frage, wird der noch besser? Kann man den überhaupt stoppen? Ich meine, Djokovic hat auch auf der Pressekonferenz sowas fallen lassen wie, er hat im Prinzip jeden Ball besser gespielt als ich. Und wenn Novak Djokovic sowas sagt und diese Niederlage auch wirklich, das muss man ja auch sagen, einfach so akzeptiert hat auch. Ne? Der war auch sehr ruhig auf der Pressekonferenz, hat das alles richtig eingeordnet und war einfach der klar schlechtere Spieler. Aber die Frage, was kann Alcaraz uns denn noch zeigen in den nächsten Jahren?
Ja, gute Frage. Also erstmal vorweg, für mich ist Carlos Alcaraz ein Jahrhunderttalent. Und da muss jetzt auch kein Anhänger der Big Three protestierend aufspringen. Ich habe das bewusst so formuliert, weil Alcaraz in einem anderen Jahrhundert als die drei Kollegen geboren wurde. Natürlich leidet man schnell an Recency Bias, also Neues gilt schnell als besser. Aber ich bin mit den Big Three auch aufgewachsen. Ich vergesse deren Einmaligkeit nicht. Ich muss trotzdem sagen, wie weit Alcaraz mit Anfang 21 Jahre ist. Das ist unglaublich. Federer und auch Djokovic waren in dem Alter sicher schon besser, als man glauben mag. Die waren da auch schon top, aber nicht so weit. Und ja. Nadal kann den von den Erfolgen am ehesten mithalten. Aber über alle Belege gesehen ist Alcaraz doch ein Tick weiter, finde ich. Und das heißt nicht, dass Alcaraz mal besser oder erfolgreicher sein wird als die Big Three. Das ist viel zu früh, das ist noch ein langer Weg vor ihm. Und die drei haben es ja wirklich auf eine einzigartige Art und Weise geschafft, sich wirklich über die 15 Jahre fast stetig weiterzuentwickeln, jede neuen Herausforderer abzuwehren und sich gegenseitig immer weiter zu pushen. Und das muss Alcaraz natürlich erst alles noch beweisen. Ich meine, gut für ihn, dass es Sinn ergibt. Er kann ihm, glaube ich, ein bisschen Feuer unterm Hinter machen, sodass er sich dann nicht ausruhen kann. Aber trotzdem, das ist unglaublich. Alcaraz ist jetzt der Jüngste, der in der Open Era, der wirklich in einem Jahr die French Open und Wimbledon gewinnt, ist der Jüngste seit Nadal 2007, der einen Grand-Slam-Titel erfolgreich verteidigt, der Einzige neben Federer, der alle seine ersten vier Grand-Slam-Finals gewonnen hat. Das ist auch was Besonderes. Federer hat es sogar 7-mal geschafft, ehe Nadal ihn dann beim 8. Mal stoppte. Aber das ist halt, das zeigt halt alles, wie einmalig er ist. Er hat eine 6-0-Bilanz in dem Jahr gegen Top-5-Spieler. Also hat zweimal Sinner, zweimal Medvedev, einmal Zverev und einmal Djokovic geschlagen. Und das alles bei Grand-Slam-Turnieren oder beim großen Masters in Indian Wells. Also es waren nicht irgendwelche 250er, wo man irgendwie Motivationsmangel unterstellen könnte, den Gegner. Wirklich, er hat es auf größter Bühne gegen die besten Gegner bewiesen. Ich habe zuletzt auch gesagt, dass Sinner für mich zu Recht noch Nummer 1 bleibt. Finde ich auch immer noch okay, da die Rangliste ja 12 Monate widerspiegelt und Sinner einfach einen sehr guten Herbst und einfach auch ein überragendes Frühjahr diesmal hatte. Er hat jetzt in dem Jahr immer noch eine 42-4 Bilanz. Trotzdem ist Alcaraz spätestens nach den 2 Grand Slam Erfolgen jetzt schon gefühlt so eine Co-Nummer 1. Auch wenn sich das vermutlich dann erst später im Ranking mal zeigen wird. Ich finde Sinner, wie gesagt, trotzdem an 1 okay, weil er einfach sehr konstant ist, weniger verletzt war. Das wird so eine Sache sein. Da bin ich übrigens gespannt, ob Alcaraz sich irgendwann diese Konstanz der Big Three auch aneignen kann. Also über ein ganzes Jahr wirklich abzuräumen. Momentan ist er so ein bisschen Big-Tournament-Spieler. Also sprich, bei den Grand Slams, wenn es auch Best of 5 geht, ist er da. Und dann auch große Masters wie Indian Wells. Beim Rest sehe ich dann eher Sinner vorn, aber mal schauen, wie das sich so entwickelt. Was sich nur ein wenig falsch anfühlt, und es soll keine Majestätsbeleidigung sein, ich glaube auch, dass Djokovic es gerade ähnlich sehen würde, aber es ist schon komisch ein bisschen, dass Alcaraz auch nach dem Wimbledon-Sieg noch nicht die Nummer 2 ist, sondern Djokovic, der bisher halt nicht sein bestes Jahr hat. Auch das ist natürlich erklärbar. Wie gesagt, es geht über 12 Monate und vergangenes zweite Halbjahr von Djokovic war stark. Aber aktuell fühlt es sich, so komisch es klingen mag, nicht so an, als wäre Djokovic die Nummer 2.
Ja, gut, okay. Aber das ist ja, wir alle, die ja Tennis verfolgen und Tennisfans sind, wissen das ja einzuordnen. Aber klar, ich weiß, was du meinst. Wenn man jetzt mal die Weltrangliste aufmacht und dann sieht man ihn da auf 2, dann hast du schon recht. Dann passt das vielleicht nicht so ganz. Jetzt sind wir bei Djokovic. Über den müssen wir auch noch sprechen, weil jetzt schwebt natürlich die ganze Zeit immer die Frage im Raum, war es das möglicherweise mit seinen Grand-Slam-Siegen oder bekommt er dafür noch eine Möglichkeit? Vielleicht hast du Andrea Petkovic bei Prime gehört, ich weiß es nicht. Sie hat gesagt, es war ganz interessant, wie sie es formuliert hat, dass man einfach immer weitermacht, weil man diesen Sport liebt und irgendwann wacht man auf und ist einfach alt und denkt, es geht einfach nicht mehr so. Michael Stich hat dann gesagt, dass er so ein bisschen kritisiert, dass niemand von den Großen so wirklich loslassen kann und nicht dann einfach sagt, okay, jetzt ist gut, sondern sie halten alle die ganze Zeit weiter daran fest. Djokovic selbst hat auf der Pressekonferenz gesagt, er setzt sich damit noch nicht auseinander. Er hat jetzt erstmal Olympia als Ziel, er hat die US Open als Ziel und es soll erstmal weitergehen. Keep going, hat er, glaube ich, im On-Court-Interview ja auch noch gesagt in Richtung seiner Box. Aber ist es bei ihm das Alter oder geht da noch mehr? Also wie schätzt du das ein?
Also ganz kurz zu dieser Diskussion, die ich auch interessant fand. Also wer hat es denn geschafft, wirklich am perfekten Zeitpunkt aufzuhören? Pete Sampras, okay. Man kann da noch mit Björn Borg kommen, wo es aber eher Motivationsprobleme hatte. Und beim Rest, es ist halt verdammt schwierig, wenn du der Beste bist und die Nummer 1, dann zu sagen, ich mag nicht mehr. Und gerade wenn es dir halt immer noch Spaß macht. Also wie gesagt, Boris Becker hat sich ja auch noch ein bisschen länger gespielt, als er wirklich noch Grand Slams gewinnen konnte. Also es gibt wenige und ich finde das auch nicht schlimm. Also für mich geht deswegen nichts an der Legacy kaputt. Wenn du jetzt 10 Jahre vielleicht nur noch erste Runden ausscheidest, okay. Aber wenn du jetzt nicht mit einem Grand Slam-Sieg aufhörst, dann bist du für mich deswegen nicht weniger eine Legende, wenn du davor 20 gewonnen hast oder noch mehr. Also das mal dazu. Und ich fand die Diskussion echt interessant. Was ich gut finde, ist, dass Djokovic in der Regel nach Niederlagen recht offen ist. Matches wirklich gut analysiert und da auch mal ehrlich sagt, okay, heute war ich mies. Auch wenn das natürlich immer eine feine Linie ist, wo du dann aufpassen musst, dass du deinem Gegner zu wenig Respekt gibst, vermeintlich. Aber weil er in der Vergangenheit eben schon recht selbstkritisch war, haben seine jetzigen Äußerungen auch ein wenig mehr Gewicht. Du hast ja schon angedeutet, ich wollte auch gerade eine zitieren. Er hat ja gesagt, ich denke nicht, dass ich viel mehr hätte tun können. Er war einfach besser als ich in jedem Aspekt des Spiels. Sein Ausschlag war besser, er hat sich besser bewegt, er hat den Ball sauberer getroffen. Und das stimmt halt alles. Er hat die ersten zwei Sätze, klar, wie du sagst, vielleicht hätte er sich ein wenig mehr pushen können, aber es war halt auch schwierig, weil viele Punkte hat er nicht gewonnen. Also wenn er nach einem 0-40 mal einen Return-Punkt macht und dann abgeht wie Schmidts Katze, denkst du dir auch, was ist mit dem los? Also, und was Djokovic halt auch sagte, ich habe mich auf dem Platz unterlegen gefühlt und ich war immer einen halben Schritt hinten dran. Und das ist ungewöhnlich für ihn. Es war eben diese Geschwindigkeit von Alcaraz, die ihm dazu zusetzte und ihn teilweise nur zu Notschlägen dann noch kommen ließen. Und ich glaube auch nicht, dass eine andere Taktik Djokovic gerettet heißt. Das ist sicher nicht die beste Version von Djokovic, die wir da gesehen haben, die, glaube ich, auch jetzt noch möglich ist, weil er hat einfach eine Saison mit ein paar Problemen und vor allem dieser OP, wo es ja das eine ist, wieder zu spielen, aber es ist trotzdem was anderes, auch wenn die Pause jetzt nicht zu lang war, dass du direkt wieder dein höchstes Niveau erreichst. Und die Frage ist halt eben, kann er wieder auf dieses Level kommen, das wir von ihm kennen? Das fragt er sich ja auch gerade selbst. Ist schwierig. Es liegt für mich nicht nur an Djokovic, sondern auch ein wenig an Alcaraz. Also kann er, sein Level kann er natürlich erreichen, aber reicht das dann auch, um Grand Slams zu gewinnen? Und wenn Alcaraz halt so erwachsen spielt, wird es schon schwer, weil natürlich hat Djokovic ein paar Prozentpunkte eingebüßt. Er ist immer noch ein fantastischer Spieler, aber natürlich ist er nicht mehr so fit und schnell und alles, wie er mit 30 war. Und ja. Das ist halt schon so eine kleine Sache, wo man bei ihm berücksichtigen muss. Ich glaube aber schon, man darf jetzt auch nicht vergessen, Djokovic hatte dem Jahr noch nicht einen Top-10-Gegner geschlagen. Das muss man auch dazu sagen. Also er hatte ein paar gute Draws auch dabei. Man weiß es jetzt nicht. Vielleicht fehlen ihm aber auch so diese Härtetests ein bisschen. Und dann kommt plötzlich ein Alcaraz aus dem Nichts und der überrollt ihn dann. Abschreiben würde ich ihn auf jeden Fall noch nicht, weil den Fehler hat man bei Federer und Nadal auch schon zu früh und zu oft gemacht. Er hat mit Olympia, Djokovic hat da diese Goldmedaille, die er noch jagt. Da hat er noch ein ganz großes Ziel, auch den 25. Grand Slam-Sieg. Also ich glaube, da würde er nochmal alles reinlegen und es ist möglich, dass diese Flamme von Djokovic da noch ein letztes Mal aufflackert. Das kann auch ein Jahr anhalten vielleicht, aber ich glaube, dann ist es vorbei und dann wird sie langsam erlischen. Er kann sich dann ja um die Karriere von Stefan kümmern, also nicht von mir, dafür ist es, glaube ich, leider zu spät, aber um die seines Sohns, der hat er ja schon nach dem Finale hat er schon seiner Rede angeboten, dass er sein Coach wird.
Amen. Jetzt haben wir, glaube ich, eine knappe halbe Stunde natürlich über dieses Finale gesprochen. Aber ja, das ist natürlich auch, es ist einfach spannend. Das ist Wimbledon-Finale. Das ist eine ganz tolle, ja, Rivalität irgendwie, die wir da gesehen haben. Und damit soll es jetzt aber auch zu dem Thema vielleicht erstmal gut sein. Bevor wir über die Damen sprechen, denn das war natürlich auch ab Halbfinale ganz besonders interessant. Vielleicht noch kurz zu den Halbfinalisten bei den Herren. Ja, die Frage, was fehlt oder fehlte Medvedev? Der hat ja sogar den ersten Satz gewonnen, 7-6 und dann 3-6, 4-6, 4-6 auf der einen Seite. Das ist vielleicht eine spannende Frage. Oder Musetti, das war relativ klar, vielleicht aber auch so wie erwartet, die Niederlage gegen Djokovic in 3 relativ klaren Sätzen. Also vielleicht noch einmal ein Take von dir zu Medvedev und zu Musetti.
Ja, ich fange mit Medvedev kurz an, weil ich fand, der hat es gegen Alcaraz gar nicht schlecht gemacht. Er hat, was ich ja vergangene Woche schon vermutet habe, versucht, für seine Verhältnisse nah an der Grundlinie wie auch gegen Sinner und offensiv zu bleiben. Alcaraz konnte anfangs ja auch kaum Aufschlag halten. Medvedev hat da einen starken Tiebreak gespielt und deswegen auch verdient ersten Satz geholt, aber danach hat halt Alcaraz zunehmend die Kontrolle übernommen. Medvedev wurde einen Tick vorsichtiger, hat sich da so ein bisschen in seine Wohlfühlzonen leicht zurückgezogen, möchte ich sagen, was Zverev ja auch ab und an noch passiert. Und Alcaraz war einfach wahnsinnig dominant über den Aufschlag. Dritten Satz hat er, glaube ich, einen einzigen Punkt nicht gemacht, wenn der erste Aufschlag kam. Insofern war da auch nicht mehr viel drin für Medvedev. Alcaraz kann einfach ein höheres Niveau erreichen als er, gerade auf Rasen. Und Medvedev hatte wahrscheinlich sogar noch Glück, dass er direkt am Anfang nicht disqualifiziert wurde für seinen Ausbruch in Richtung der Schiedsrichterin. Mhm. Die hat ja da mit dem Supervisor diskutiert. Wir wissen jetzt nicht genau, was er gesagt hat. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ob eine Disqualifikation angebracht gewesen wäre. Grundsätzlich bin ich da schon eher auf Seiten der Referees, muss ich sagen, weil sie auch, zumal sie auch noch richtig gelegen hatte. Aber trotzdem kann man, finde ich, als intelligenter Mensch auch Kritik üben, ohne jemanden übel zu beleidigen. Und er hat ja eine Vorgeschichte. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, was er gesagt ist, aber ja, das hatte so, hat mir nicht ganz gefallen. Aber gut, bei Mossetti hatte ich ja durch vergangene Woche schon klar gemacht, dass ich ihm jetzt keine Chance gegen Djokovic auf Rasen gebe. Das hat er dann auch bestätigt, möchte ich sagen. Also Satz 1 hatte ja sogar Djokovic dann irgendwie zum 4-5 nochmal gebreakt und direkt danach Aufschlagspiel, wo Djokovic eigentlich gar nichts machen musste, weil Mossetti ihm mit Doppelfehler und leichten Fehlern den Satz schenkte und so ähnlich war es dann auch im dritten Satz. Also als er dann mal eine Chance aufs Break bekam, hat er halt gezögert, hat sich nicht den Basierschlag zugetraut, sondern mit so einem halbgaren Lob versucht und das ist halt so, was ihm, finde ich, aktuell noch fehlt. Er zögert ein wenig in großen Momenten und hat dann noch nicht die Kaltschnäuzigkeit wie die ganz Großen. Aber ist jetzt auf Rang 16 und hat für mich auch das Potenzial, um in Richtung Top 10 zu schnuppern. Für viel mehr fehlt mir aktuell noch ein wenig die Fantasie, muss ich auch sagen. Eventuell mal French Open Halbfinale oder wenn alles läuft, gar Finale schon drin. Aber es gibt schon aktuell, also sehe ich schon auf jedem Belag mindestens 5 Spieler, deren Peak ich einfach höher sehe, muss ich sagen.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut, Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Trotzdem finde ich insgesamt, also Wimbledon-Halbfinale zu erreichen, ist natürlich schon auch eine Hausnummer. Der wird auch erstmal zufrieden nach Hause fahren. Der war ja auch bei einem Grand Slam schon mal 2-0 vorne gegen Djokovic. Hier auf Rasen ist es natürlich ein bisschen schwieriger dann. Lass uns den Switch rüber machen zu den Damen jetzt endlich mal. Ich hatte eben schon gesagt, also ab den Halbfinals war es wirklich sehr hochklassig, sehr spannend auch. Aber vielleicht bevor wir über das Damenfinale sprechen, einmal noch kurz zur Ausgangslage, weil Krejcikova gegen Paolini, das ist ein Finale, was wahrscheinlich nicht jeder getippt hätte. Vielleicht erstmal so, generell findest du das gut, so ein Überraschungsfinale? Oder hättest du da auch lieber irgendwie so einen Knaller gehabt wie bei den Herren? Also irgendwie das wirklich zwei Namen, die wir da viel eher vielleicht erwartet hätten, wenn wir uns auch die Weltrangliste schauen, aufeinandertreffen?
Ja, ich bin da zweigeteilt. Also das Knallerfinale bei den Herren, das ist dann schon immer schön, wenn es dann tatsächlich zum Finale kommt. Dafür sind dann die Runden davor ehrlicherweise ein wenig langweiliger oft. Also wie gesagt, Djokovic konnte ja doch recht entspannt durch den Draw cruisen und da musste man nicht wirklich, also wer kein Djokovic-Fan ist, hat jetzt nicht allzu viel verpasst, wenn er sich ein Djokovic-Match nicht angeguckt hat von den ersten paar Runden. Ja, ich mag diese Unberechenbarkeit schon, aber sie sollte halt nicht ständig passieren, weil für die Vermarktung ist es natürlich schon schwieriger. Ich habe es auch bei Kollegen gemerkt, die konnten jetzt mit Krejcikova gegen Paolini nur schwer was anfangen, weil die halt beide wenig sagen. Es hat sich bei den Damen, finde ich, trotzdem eine Spitze auch hervorgetan. Ich glaube einfach nur, dass Wimbledon bei den Damen anders, komplett anders als bei den Herren, wirklich dieser unberechenbarste Grand Slam ist, weil
ja.
Klar, logisch schon mal, weil Świątek dir einfach wegbricht und wie letztens aufgezeigt, muss Goff auch erst noch beweisen, dass sie es wirklich auf Rasen auch kann und den Zeug für den Titel hat. Dann kam in dem Fall halt eben noch die Sabalenko-Verletzung hinzu. Dadurch war es erst recht offen. Aber gut, das eine mit Krejcikova dann gewinnt, die vor dem Turnier eine 125-1-Quote hatte. Also ich kenne mich ja mit Wetten nicht so aus, aber ich glaube für 100 Euro Einsatz hättest du 12.500 Euro rausgekriegt. Das ist dann schon krass. Selbst bei Wondrushova waren die Quoten im Vorjahr niedriger. Aber ich, ja, also ich, Krejcikova könnte man echt nicht auf der Rechnung haben. Die hat in dem Jahr noch nichts hingekriegt, hat 7 Matches bis Wimbledon überhaupt gewonnen im ganzen Jahr. Klar, 2 Monate auch wegen Rückenproblemen ausgefallen, aber das konntest du nicht kommen sehen. Also sie wäre ja auch in der ersten Runde fast ausgeschieden. Da war sie, glaube ich, mal 2 Punkte entfernt vom Aus. Also wenn du sowas aber überstehst, dann ist das halt echt oft eine Initialzündung. Das haben wir ja auch schon von Frau Kerber gezeigt bekommen in der Vergangenheit. Was auch noch interessant ist, finde ich, bei den Damen gewinnen oft diejenigen, die French Open erst gewonnen haben, dann ein paar Jahre später Wimbledon. Also das war jetzt bei Muguruza, Halep, Barty und jetzt Krejcikova der Fall. Auf der einen Seite sollte das Świątek ja Mut machen. Auf der anderen Seite haben die anderen das natürlich alle in Jahren geschafft, wo sie nicht Paris gewonnen haben. Insofern müsste Świątek vielleicht mal aufhören, dort jedes Jahr zu gewinnen.
Naja, gut, okay. Aber ja, ist ganz interessant, was du alles so gesagt hast jetzt gerade, weil ich habe mir natürlich auch hier ein paar Stichpunkte gemacht und das ist im Prinzip, hättest du eigentlich auch meine Stichpunkte nehmen können, weil ich finde auch, dadurch, dass Świątek so ein bisschen wegfällt, zumindest bis heute auf Rasen, ist es nicht so vorhersehbar und das ist in Wimbledon, also nächstes Jahr, falls wir nochmal Power-Ranking machen, sollten wir uns nochmal daran erinnern, was dieses Jahr passiert ist und dass es gerade bei den Damen natürlich sehr schwer vorherzusehen ist. Aber dann würde ich sagen, sprechen wir mal über das Finale.
Krejcikova. Ja gut, also ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, ich werde einfach irgendeine Tschechin raussuchen, die in dem Jahr noch oder die in ihrer Karriere bisher nichts auf Rasen gewonnen hat und die tippe ich dann als Siegerin.
Ja, dann merken wir uns das einfach so bis in einem Jahr und dann kannst du das gerne so machen. Krejcikova gegen Paolini, 6-2, 2-6, 6-4. Krejcikova hatte vorher ja auch schon gegen Rybakina gewonnen. Die ersten beiden Sätze in diesem Finale waren ziemlich deutlich. Paolini zwischendurch den Court verlassen, kam ganz anders nochmal wieder zurück. Was gab dann, ich meine, weil die ersten beiden Sätze sind ja relativ schnell erklärt, also du kannst da gerne noch drauf eingehen, aber was gab vor allen Dingen da nach hinten raus den Ausschlag?
Ja, also ich gehe auch nur kurz auf die ersten beiden ein, weil wie du schon sagst, war schon recht einseitig beides, weil einfach beide nie zur gleichen Zeit da gut spielten. Krejcikova hat einen überragenden ersten Satz gespielt, 90% erste Aufschläge gebracht, viel mehr Winner geschlagen als Paolini, gleichzeitig weniger Fehler gemacht, also sie hat Paolini überrollt. Da behaupte ich auch, das ist ein Niveau, wenn Krejcikova das spielt, ihr bestes Tennis, das kann Paolini kaum matchen. Aber im zweiten Satz hat sich dann komplett gedreht. Wenn wir eins gelernt haben, glaube ich, in den vergangenen Monaten, ist, dass das Paolini einfach eine herausragende Kämpferin ist, die einfach mehr in die Offensive geht, was auch belohnt wird. Der Aufschlag von Krejcikova kommt jetzt nicht mehr so häufig. Sie fängt an zu streuen, macht viel zu viele Fehler. Und so holt Paolini völlig verdient den zweiten Satz. Und was halt aus Sicht von Krejcikova einfach gar nicht sein darf, dass Paolini mit dem zweiten Ausschlag 83% der Punkte gewinnt, weil das ist schon eher ein Einwurf, muss man ehrlich sagen. Da dachte ich echt, okay, jetzt macht sich diese Müdigkeit bei Krejcikova, die wir ja schon beim Doppel ein bisschen gesehen haben vor dem Halbfinale, die macht sich jetzt doch bemerkbar, aber wieder hat sie sich erholt im dritten Satz. Und da haben halt beide, finde ich, stark bis 3-3 serviert. Klar, Paolini hat dann zuerst gewackelt, Break mit dem Doppelfehler kassiert und hat ja auch bis 4-5 einen einzigen Punkt bei Aufschlag Krejcikova gemacht. Aber auch da hat man wieder gesehen, wenn man zum Wimbledon-Sieg ausserviert, dann ist das halt nochmal was völlig anderes. Und das hat Alcaraz ja gezeigt. Und auch Krejcikova hat dann bei 30-0 erstmal mit Doppelfehler angefangen und Paolini ein bisschen die Hoffnung zurückgegeben. Die Rückhand ist echt komplett eingebrochen in dem Spiel von Krejcikova. Aber der Aufschlag und die Vorhand, die haben sich noch wacker geschlagen. Und die haben sie echt im Spiel gehalten, als sie auch da 2 Breakbälle mutig abgewehrt hat. Und das fand ich interessant, was sie danach sagte. Ja, okay, ich dachte mir dann, wenn es jetzt nicht klappt, steht es halt 5-5, ist auch nichts verloren. Und wenn sie sich das echt selbst abgekauft hat, dann ist das stark, weil, ja, wenn du zum Matchgewinn aufschlägst, ich glaube, da kann sich sehr schnell ein Gefühl entwickeln, dass du es jetzt nur noch verlieren kannst. Und Krejcikova hat das nicht und hat das eben gezogen und dann, ja, nach dem verwandelten Matchball ja auch noch einen Kuss in Richtung Himmel an ihre verstorbene Mentorin Jana Novotna geschickt. Also das war recht emotional, auch danach alles. Und ich meine, auch wenn es viele Paolini gönnten, weil ihre positive Art einfach mitnimmt und abholt, ich finde schon, dass Krejcikova die leicht bessere Spieler in dem Match war. Sie hatte auch einen schwierigeren Draw gehabt und ich hätte es jetzt auch brutal gefunden, wenn irgendwie die dritte Gegnerin in Folge in einem Match gegen Paulini noch auf dem Court weint. Also ich finde schon okay, auch wenn ich weiß, du hast ja auch, findest ja auch Paulini schon faszinierend. Die nimmt einen wirklich mit ihrer Art einfach so ein bisschen mit.
Ja, und hat bis zum Ende ihr Lächeln zum Glück nicht ganz verloren. Es blitzte immer mal wieder auf. Aber für Krejcikova zweiter Grand-Slam-Sieg nach 2021. Ja, das war dann schon noch, glaube ich, relativ emotional. Das war nämlich 2021 auch schon so, dass sie das Jana Novotna gewidmet hat. Die hat ja 98 in Wimbledon gewonnen, 2017 an Krebs verstorben. Ich fand es dann auch so, da kamen auch noch mal Tränen, als sie dann runter war vom Court und ihren Namen dann da schon direkt gesehen hat bei den Siegerinnen. Und da stand ja dann auch logischerweise der von Jana Novotna. Also das waren schon dann auch berührende Szenen. Natürlich ist jetzt aber trotzdem die Frage, erwartest du bei Krejcikova etwas mehr Konstanz und vielleicht auch allgemein, was ist das Geheimnis der Tschechinnen? Ein Satz noch von mir dazu, was ich immer noch wirklich erstaunlich finde, letzten Mittwoch, als wir da aufgenommen haben, ich will da nochmal dran erinnern, da hatte Krejcikova gegen Ostapenko gewonnen und dann fast 3 Stunden mit Laura Siegemund Doppel gespielt und dann schlägt sie am nächsten Tag Rybakina in 3 Sätzen. Also ja, aber jetzt zurück zur Frage vielleicht. Konstanz von Krejcikova und Geheimnis Tschechiens, dazu vielleicht mal ein Take von dir.
Ja, also ich tue mich bei der Konstanzvorhersage schwierig, weil klar hat es in dem Jahr auch ein wenig Verletzungspech, aber ich würde nicht das darauf schieben, dass jetzt die vergangenen 3 Jahre seit dem French Open Sieg bei ihr nicht so konstant liefen und sie sich in der Weltspitze festsetzen konnte. Also ich habe schon meine Zweifel, dass auch ihr jetzt plötzlich Mrs. Konstanz wird. Sie wäre ja auch hier, wie schon erwähnt, fast in Runde 1 ausgeschieden, ehe sie dann diesen Lauf bekam. Und das ist so etwas, was ich ihr halt immer wieder zutraue. Das hat sie ja auch in diesen Jahren, wo es jetzt nicht immer alles lief, bewiesen. Da hat sie wirklich Turniersiege, wo sie starke Endspiele gegen Świątek spielte. Sie ist einfach eine der wenigen, die auch Świątek, ich sage vielleicht nicht in Paris, aber an anderen Orten besiegen kann, hat eine 2-2-Bilanz, hat gegen Goff das bisher einzige Duell gewonnen, was auch schon ein bisschen her ist, ehrlicherweise, aber gegen Rybakina meine ich sogar eine 3-0-Bilanz. Also die einzige aus den Top 4, die ihr nicht so liegt, ist Sabalenka, da ist die Bilanz 1-6, aber das zeigt schon, dass sie diese Top 4 echt gefährlich werden kann und diese auch bei Grand Slams ärgern oder gar schlagen kann. Und das hat sie ja hier gegen Rybakina dann nochmal bewiesen. Da war sie im ersten Satz recht chancenlos und hat dann halt einfach umgeschaltet, ist offensiver geworden. Sie hat halt diese Fähigkeit, einfach die Richtung ständig zu wechseln, was Rybakina vor große Probleme stellte, weil die lieber im Cross-Duell bleiben wollte. Und das halt mit einem guten Aufschlag gepaart. Vielleicht nicht Rybakina-Niveau, aber gut genug, dass sie damit viele Punkte vorbereiten kann. Und dieses variable Spiel, was einfach Ostapenko zur Verzweiflung trieb, das macht aus ihr einfach eine sehr gefährliche Spielerin. Sie kann auch gut volieren. Klar, ist eine sehr erfolgreiche Doppelspielerin, wie wir alle wissen. Also das Paket ist da. Nur dass sie wirklich so konstant wie diese Top 4 über ein Jahr abliefern kann, da zweifle ich einfach. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob sie nach Olympia weiter doppelspielen will, was natürlich auch immer ein wenig Kraft raubt. Du hast diese 3 Stunden angesprochen. Ja. Ich dachte ja, dass sie die am Ende zum Verhängnis werden können, aber nein. Ich würde sie jetzt nicht von der Spielweise, aber von den Erfolgsaussichten vielleicht ein bisschen wie Stan Wawrinka sehen. Der war jetzt auch nicht das ganze Jahr immer präsent, aber ist dann manchmal bei Grand Slams plötzlich aufgetaucht und hat dann die ganz Großen geschlagen. Und sowas traue ich ihr zu, weil wenn sie mal im Halbfinale ist, ist sie brandgefährlich. Sie hat, glaube ich, eine 14-1 Bilanz in Halbfinals, also generell auf der Tour. Und in Grand Slam Finals, also wenn wir Doppel und Mixed hinzuzählen, steht sie im Finale bei 12 Siegen, bei nur einer Niederlage. Also das ist schon sehr gut. Und Tschechien ganz kurz allgemein, es ist natürlich unglaublich. Also 10 Grand-Slam-Finals in 10 vergangenen Jahren bei den Damen. Und das waren jetzt nicht eine oder zwei Spielerinnen, die halt alles gewonnen haben oder auch ins Finale gekommen sind. Das waren 6. Und mit Doppel brauchen wir jetzt gar nicht erst anfangen. Das sind sie auch überragend. Also Siniakova hat jetzt mit der US-Amerikanerin Townsend den Wimbledon-Titel gewonnen. Und bei ihr ist ja eh gerade so, egal wer mit ihr spielt, gewinnt ein Grand Slam gefühlt. Also vielleicht sollte es immer einen von uns im Mixed auswählen, um die Theorie auf die Probe zu stellen. Aber sie kann wirklich gerade gefühlt jeden zum Grand Slam Champion machen. Also ich weiß nicht, ob du weißt, wer die Juniorin unter 14 gewonnen hat. Das war nämlich auch eine Tschechin mit Jana Kovacová. Also es ist Wahnsinn. wirklich, bei den Juniorinnen selbst war es diesmal nur eine im Halbfinale. Das ist ja für Tschechien fast schon eine Enttäuschung. Aber da waren auch nur wenige am Start diesmal. Also es ist unglaublich, was danach kommt. Da können wir schon ein bisschen neidisch rüber gucken, wobei ich schon kurz erwähnen möchte, dass auch ein Deutscher mit Max Schönhaus, immerhin mit seinem US-Partner, ich weiß gerade echt nicht, wie man ausspricht, sorry, ich habe da auch nichts gefunden, Rasecki, auf jeden Fall hat Max Schönhaus mit dem den Doppelwettbewerb der Junioren gewonnen. Also das ist auch ein toller Erfolg, den ich jetzt nicht unerwähnt lassen will.
Ja, ich weiß tatsächlich auch gerade nicht, wie man ihn ausspricht. Ich hätte ihn später auch noch erwähnt, Max Schönhaus, das ist natürlich ein super Erfolg. Ich meine, Wimbledon zu gewinnen, Junioren, ja oder nein, ist egal. Es ist ein Wimbledon-Titel, das ist was ganz Besonderes. Aber lass uns noch kurz bei den Damen bleiben, einen kleinen Schritt zurückgehen, beziehungsweise, naja, wir haben jetzt viel über Krejcikova gesprochen, noch nicht ganz so viel über Paolini. Kleinen Schritt zurück deshalb, weil das Halbfinale gegen Donna Vekic natürlich auch absolut intensiv war aus der Sicht von Paolini. 2-6, 6-4, 7-6. Das ist jetzt das zweite Grand Slam-Finale in Serie. Sie hat ja auch schon in Paris im Finale gestanden. Glaubst du, das finde ich wirklich interessant jetzt, glaubst du, der Grand Slam-Erfolg bei ihr ist eine Frage der Zeit oder ist es vielleicht so, dass ihr dann da, ja, weiß ich auch nicht, vielleicht sogar aufgrund der Größe oder wie auch immer, dann doch vielleicht noch irgendwo ein bisschen was fehlt und es dazu vielleicht nicht kommt?
Schwierig, ja. Also ihr Lauf in dem Jahr, also die letzten anderthalb Monate, ist echt verrückt. Bei einer 20-Jährigen, die neu auf der Tour ist, kommt das schon mal vor, aber mit 28 seit vielen Jahren auf der Tour und der hatte noch nicht mal ein Hauptfeldmatch auf Rasen bisher gewonnen. Also ihre Ergebnisse in Wimbledon lassen sich bisher so: Quali-Runde 2, Quali-Runde 1, Quali-Runde 1, Runde 1, Runde 1, Runde 1. Und jetzt Finale. Also es ist verrückt. Und bei den French Open sieht es nicht viel anders aus. Also sie hat ja überhaupt noch nie vor dem Jahr eine dritte Runde bei einem Grand Slam erreicht. Und ich finde halt auch, dass ihr Spiel, ich habe es jetzt nicht so oft früher gesehen, aber schon ab und zu mal auch gegen andere gute Gegnerinnen, ich finde nicht, dass ihr Spiel komplett anders ist. Ihre Beine sind definitiv also stärker. Also sie ist noch fitter, sie läuft noch mehr raus und sie hat halt vor allem ein völlig anderes Selbstbewusstsein auf dem Platz, was sie auch ausstrahlt. Und es läuft gerade bei ihr, das muss man schon auch sagen. Also klar, wahrscheinlich, wenn Keys sich nicht verletzt, wäre sie da ausgeschieden und wir würden jetzt nicht darüber reden, weil sie war da 2-5 mit Doppelbreak hinten. Auch Vekic hatte laut deren Aussage da Schmerzen im Arm, dass sie gleich auf dem Court deshalb geweint hat, auch wenn man ihre Eingeschränktheit jetzt nicht so deutlich wie bei Keys gesehen hat. Aber das soll nichts von Paolini wegnehmen, weil sie eine tolle Spielerin ist und für mich auch zu Recht in den Top 10 ist, also aktuell ja sogar Platz 5, was ich einerseits auch verdient finde, andererseits gefühlt ein wenig hoch, weil ich würde spontan jetzt tippen, dass wir sie da in 12 Monaten nicht mehr stehen sehen. Aber die Frage wird eben sein, was passiert, wenn diese Welle, auf der sie ja gerade wirklich surft, wenn diese Welle mal bricht, geht es dann wieder in die andere Richtung oder kann ihr das nichts anhaben? Weil diese positive Körpersprache, dieses Angriffslustige an ihrem Spiel, ich hoffe schon, dass sie das auf jeden Fall unter die Top 20 hält, weil sie einfach gut für das Damentennis ist. Sie bringt eine frische Note rein. Sie hat auch sehr viele Fans über die vergangenen 2 Monate gesammelt. Sie ist auch eine sehr solide Spielerin. Klar, 2. Aufschlag ist ein Problem, aber ganz ehrlich, das haben sehr, sehr viele, gerade auch bei den Damen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie sie auf Hartplatz abschneidet. Sie hat in Dubai Anfang des Jahres gewonnen. Also grundsätzlich traue ich sie schon auch zu. Wie gesagt, Grand Slam-Sieg. Wenn du mich fragst, ich glaube, dass ihr so einen kleinen Tick fehlt und dass das ihre größte Chance war. Aber ich will es jetzt auch nicht ausschließen. Und jetzt schauen wir erstmal nach Olympia in Paris. Da haben wir gesehen, dass sie auf Sand sehr gut spielen kann. Klar gibt es da Iga Świątek, deswegen ist die Goldmedaille da verteilt. Aber es gibt ja auch noch ein Doppel mit Arani und da traue ich ihr auch ehrlicherweise viel zu. Also ich bin da sehr gespannt bei ihr.
Ja, und dann vielleicht noch ganz kurz zu Donna Vekic. Ich meine, das war natürlich auch sehr berührende Szenen da, die sich da, ja, Michael Stich hat gesagt, man darf in so einer Situation dann nicht weinen, aber ich meine, wenn man da so übermannt wird und das gar nicht kontrollieren kann und das dann so aus einem raus wird, das passiert ja einfach, das ist ja, natürlich kann man versuchen, mit Mentaltrainern irgendwie das zu steuern oder so, aber in dem Moment, in dem das dann einmal rausbricht, was willst du da machen? Aber das war ja teilweise echt dramatisch.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, also wer weinen will, soll weinen. Also das hat mich jetzt nicht gestört. Es ist halt nur bei ihr so, sie ist halt extrem emotional und klar, ich verstehe, was er meint. Es kann halt dann auch manchmal im Weg stehen, aber wie gesagt, jeder Mensch ist anders. Also vorwerfen kann man ihr das, glaube ich, auf keinen Fall. Und sie sagt ja selbst, dass es bei ihr auch an den Schmerzen lag. Ich glaube, dass es eine Mischung war. weil sie konnte danach auch noch eine halbe Stunde weiterspielen und dann offenbar gut damit umgehen. Deswegen, ich glaube schon, dass es auch ein bisschen Verzweiflung in dem Moment war. Sie lag mit zweimal im dritten Satz ja auch mit Break vorne, hat sich sicher auch als bessere Spielerin gefühlt von ihren Möglichkeiten und hat es einfach nicht zu Ende gekriegt. Hat dann, also auch schon im zweiten Satz hätte sie es ja gewinnen können, wenn man ehrlich ist. Also da war 4-4, 15-15 bei Aufschlag Paolini, als die irgendwie noch so einen Ball, ja, wie gesagt, unglaubliche Kämpferin, die rettet einen Ball nach, der eigentlich schon längst weg ist und spielt den irgendwie noch, überholt den Ball und spielt ihn irgendwie noch zurück. Und Schwekic muss den einfach nur ganz leicht wegspielen und haut ihn mehrere Meter ins Aus. Und das war dann der Wendepunkt. Also die hat danach, glaube ich, noch einen Punkt in dem Satz gemacht und direkt danach den Ausschlag weggegeben auch. Also, und so kleine Punkte, und dafür ist Vekic halt anfällig. Mich hat dieses Match total erinnert an das Daninovic, was ich in Paris im Stadion gesehen habe. Auch da war sie für mich leicht die bessere lange, eigentlich das ganze Match, und hat es nicht zu Ende gekriegt. Und sie war immer vorne, Break vor, auch im dritten, wie gesagt, auch diesmal wieder zweimal mit Break vor, und sie kriegt es halt nicht zu. Und sie war dann auch, man hat es gemerkt, ich fand schon, dass sie dann ein bisschen verkrampft war. Klar, auch die Müdigkeit kam hinzu, hatte sehr lange Matches. Hat sehr gut serviert, fand ich, auch noch im Match-Tiebreak. Der hat sie drin gehalten. Sie hat fast nur noch damit gepunktet und mit Doppelfehler Paolini, weil in den Ballwechseln war sie einfach zu verkrampft. Und ja, Paolini ist einfach die coolere in diesem direkten Duell. Das, wie gesagt, das glaube ich, also das, da tue ich mich schwer, wenn Vekic das jetzt im Herbst ihrer Karriere, der sich langsam beginnt, sie ist immer noch keine 30, aber trotzdem tue ich mich schwer, da zu sehen, dass sie dann nochmal diesen Grand Slam gewinnen kann.
So, jetzt haben wir viel über die Herren gesprochen, Finale natürlich, Damenfinale. Ich habe die beiden Draws hier noch vor mir. Vielleicht noch mal so ein paar Namen, die wir hier mit reinwerfen können, die uns positiv überrascht haben oder die dich vielleicht irgendwie unerwartet beeindruckt haben. Wen hast du da noch so auf dem Zettel?
Ja, also ich bleibe bei den Damen. Du kannst aber gerne dann mit den Herren nachlegen, weil ich Herrenviertelfinals hat mich nichts überrascht. Das waren ja, glaube ich, nur Top-12-Spieler dabei. Bei den Damen fand ich Lulu Sun sehr überraschend, die Frau mit den gefühlt 5 Nationalitäten, die jetzt eben für Neuseeland spielt. Das Match gegen Raducanu hat mich sehr beeindruckt. Sie war viel mutiger als die, hat 52 Winner geschlagen. Das ist krass, das schafft ja selbst Keefs, die immer im Ultra-Aggressiv-Modus unterwegs ist, kaum. Eine Linkshänderin mit Power, starker Vorhand, kann aber auch Winkel spielen. Ich habe öfter mal gehört, dass sie einige an Kerber erinnert, vielleicht auch ein bisschen. Ja, mit dem Zopf und alles, aber das weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde auch der Ausschlag nach außen, der erinnert vielleicht ein bisschen an Kerber. Ansonsten ist sie natürlich schon eher offensiver eingestellt. Ist jetzt 23 Jahre alt, war aber als erstes zweite Grand Slam-Turnier in ihrer Karriere, weil sie eben diesen Weg auch über das College gegangen ist. Aber auch hier ist es halt so. Die hatte in der zweiten Quali-Runde Matchball gegen sich. Und dann plötzlich erreicht die ein Viertelfinale. Also das ist schon immer krass, wie so ein Punkt alles verändern kann. Ja, und sonst noch, ich meine, Svitolina fand ich dieses Jahr in Wimbledon, hat mir wieder deutlich besser gefallen als im ersten Halbjahr. War wieder deutlich offensiver, ist nicht in diese alte Muster in der Defensive zurückgefallen. Klar, an Rybakina ist sie dann zerschellt, aber das kann mal passieren. Und dann finde ich noch Emma Navarro, die immer so ein bisschen unterm Radar fliegt bei allen, also gerade neben den anderen US-Amerikanerinnen. Aber ich fand das beeindruckend, wie die da mit Osaka und Goff wirklich in ihre Grenzen aufgezeigt hat, mit ihrer Sicherheit wirklich einfach ein solides Spiel hat. Das habe ich auch in Paris gegen Keys gesehen. Das hat mich beeindruckt. Gleichzeitig wurde sie natürlich von Paolini dann ziemlich vorgeführt, das muss man auch sagen. Aber ich finde trotzdem, dass die in die Top 10 schon reingehört, weil die einfach so ein solides Spiel hat und die kann einfach wirklich, das ist so jemanden, wenn du die im Draw hast, da musst du, glaube ich, als Favorit sehr, sehr aufpassen. Ich meine, jetzt kannst du gerne noch die Herren ergänzen.
Ja, du hast ja eben schon gesagt, also die Viertelfinals sind ja bekannte Namen, aber was vielleicht trotzdem noch ganz interessant ist, also der Auftritt der beiden US-Boys, Tiafoe und Paul, weil ich meine, Tiafoe hat natürlich schon, war sehr dicht dran gegen Alcaraz, das war eine dritte Runde, das vergisst man dann vielleicht schnell wieder, aber das war ja schon knapp und seine Zeit und auch die von Paul jetzt Richtung US Open kommt dann ja erst, ne? Da bin ich auch gespannt, was die beiden dann da reißen können und gehen hier beide gegen Alcaraz raus, also gegen den späteren Champion, das fand ich schon eigentlich eine ganz gute Leistung und ein Name fällt natürlich in der vierten Runde total auf, der Lucky Loser, der Franzose Patchy Pericard. das ist ja schon fast so, finde ich, wie als Lucky Loser, wenn wir an Struff denken, Madrid-Finale, dann also hier Grand Slam-Turnier, Wimbledon als Lucky Loser bis in die vierte Runde, das finde ich fast vergleichbar, weil es eben Grand Slam ist. Nicht ganz vergleichbar vielleicht, aber das ist so noch so der Name, der mir da vielleicht einfallen würde. Und ansonsten, ja, sind es schon natürlich die bekannten Namen. Schade ein bisschen die Geschichte mit Alex de Minaur, weil bei dem weiß man durch seine gute Fähigkeit, sich auf Rasen zu bewegen, dass es da nicht zu dem Match gekommen ist gegen Djokovic. Das wäre spannend geworden. Ja, und ansonsten, wie gesagt, sind es eben Namen, die man so auf dem Zettel hat, ja.
Ja, genau. Ja, aber dann, glaube ich, haben wir das Wichtigste zu dem Turnier, bis auf eine Sache, denn das hatten wir ja in der vergangenen Folge schon angekündigt. Und ich habe ja auch vielleicht auch einige Hörer deinen Instagram-Account ein bisschen verfolgt. Da postest du ja auch immer, hast du auch mal wieder gepostet aus Wimbledon. Und da fiel mir vor allem ein Teil deiner Story auf, als plötzlich Roger Federer auftauchte.
Ja.
Ja, erzähl doch mal, wie war das? Den hast du in Wimbledon aus nächster Nähe erlebt. Ja, wie war das denn so?
Ja, also das war natürlich sehr spannend für mich sowieso, das Ganze drumherum, kann ich gleich auch noch so ein bisschen sagen. Aber diese spezielle Situation mit Roger Federer, es war so, dass ich eigentlich gedacht hätte, dass ich diesen Moment verpasse. Denn ich bin da natürlich auch in so einer Gruppe mit drin, wo so ein bisschen geplant wird, wer ist wann im Studio, welcher Experte soll wann und wo sein. Und dann hieß es plötzlich, dass Roger dann und dann ins Studio kommt. Habe ich auch erst an dem Tag erfahren. Die hatten ja zum Beispiel auch Mats Hummels mal da, es waren ja wechselnde Gäste. Und ich musste eigentlich nach dem Match Kasatkina gegen Badosa kommentieren und habe auf die Uhr geguckt und habe gedacht, okay, das werde ich dann leider wohl verpassen, das wird nichts. Aber dann haben die beiden, Kasatkina und Badosa, eben sehr, sehr lange gespielt und dann konnte ich das dann doch noch miterleben. Und das Ganze ist dann auf dem Dach des Medienzentrums dann da, hat das stattgefunden, da hatte Prime ja das Studio, diese etwas windige Position da ganz oben unterm Sonnenschirm. Und dann auf einmal kam er und war dann auch nur, ja, 4 Meter von einem entfernt und hat dann da dieses Interview gemacht auf der Couch mit Andrea Petkovic und Katharina Kleinfeld. Und das ist natürlich dann schon einfach interessant. Ich meine, letztendlich ist er dann auch ein normaler Mensch, wenn er da sitzt und spricht. Aber wenn du dann da so direkt daneben stehen kannst und das alles so mitbekommst und dann filme ich natürlich einen Moment auch, aber dann höre ich auch einfach mal zu. War natürlich auch so ein bisschen Promotour wegen Laver Cup und so. Da will er natürlich auch wegen der Geschichte in Berlin so ein bisschen die Leute jetzt das wissen lassen nochmal, dass das stattfindet. Also das ist natürlich ein besonderer Moment, wenn plötzlich Roger Federer kommt, kannst du dir sicherlich vorstellen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So nah war ich noch nicht dran, auch wenn ich ihn ja schon einige Male gesehen habe live, aber nicht so nah wie du. Aber auch generell so, was hast du sonst noch so erlebt oder gibt es da ein, zwei Highlights? Was lernt man vielleicht auch, wenn man erst mal wirklich vor Ort ist?
Ja, das ist eine gute Formulierung von dir. Die Frage, was lernt man? Also in erster Linie lernt man, was dieser Ort wirklich bedeutet. Weil wenn man das, also man sieht immer die On-Air-Leute, die Kommentatoren, Experten, Moderatoren, wie auch immer, die dann beschreiben, wie besonders dieser Ort ist. Aber wenn man wirklich selbst da ist, ich meine, ich bin jetzt zum dritten Mal da gewesen, auf dieser Anlage spürt man wirklich so die Geschichte des Tennissports. Ich glaube, das kann man echt so sagen. Und die Briten sind ja nun mal auch super stolz darauf und ich würde sagen auch zu Recht. Also da hängen natürlich viele Bilder irgendwo von ehemaligen Champions, von Legenden. Dann diese Atmosphäre am Morgen, wenn man vielleicht schon auf der Anlage ist, jetzt mit meiner Akkreditierung und die Gates noch gar nicht offen sind, dann ist so wirklich so diese Ruhe und du merkst, okay, gleich geht's hier so richtig los. Und dann wirklich um Punkt 10 auf die Sekunde kommen dann Lautsprecherdurchsagen mit diesem typisch britischen Akzent und dann heißt es, Ladies and Gentlemen, we are now opening the gates. Das ist auch irgendwie so, allein, dass es da so eine es klingt auch eher alt, so diese Technik, diese Lautsprecherdurchsagen, das finde ich auch irgendwie spannend. Manche Sachen sind auch modern, wie dieser Medienbereich mit dem Dach da oben, das, was ich schon eben gesagt habe, da haben sie dann halt irgendwann auch mal investiert, müssen sie natürlich auch. Und dann lernt man, das ist wirklich das richtige Wort, lernen, wie schnell das Spiel auf Rasen wirklich ist, wie kurz die Ballwechsel sind, wie kurz die Reaktionszeiten sind, wenn man wirklich dann auch mal, zum Beispiel auch bei den Junioren, ist ganz egal, wo auf den Courts dicht gedrängt, dann daneben steht und dann mal sieht, wie schnell dieses Spiel auf diesem Belag tatsächlich ist. Und man lernt eben, wie besonders es nach wie vor für alle ist, die dann da vor Ort sein dürfen. Also bei mir hat es zum Beispiel auch mal, gab es auch mal die Situation, dass ich mit Michael Stich und Andrea Petkovic und so im Shuttle saß und das haben alle auch immer gesagt, dieses da wieder zu sein und wieder vor Ort zu sein, dass das eben, ja, nichts, also es hört nicht auf besonders zu sein. Und für mich persönlich dann natürlich, also in den Boxen da am Center Court und Court 1 zu kommentieren, da darf natürlich dann nicht jeder hin, aber ich freue mich einfach total, dass ich das machen durfte und dass ich jetzt ja bei jedem Grand Slam als Kommentator mit dabei sein durfte. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Kannst du dir vorstellen, oder?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du den Kommentatoren Grand Slam praktisch geschafft.
Ja, sozusagen. Ja, will ich nicht so hochhängen, aber irgendwo bedeutet einem das ja schon auch noch ein bisschen was. So, bevor wir noch einen kleinen Blick vorauswerfen in Richtung Sand und Olympia, vielleicht will ich es noch einmal nennen. Du hast es vorhin schon einmal mit reingeworfen. Damendoppel, Katarina Siniakova und Taylor Townsend, die gewonnen haben. Herrendoppel, das war richtig emotional und spannend. 3 Tiebreak-Sätze, Harry Heliovaara und Henry Patton. Patton ist ein Brite. Die haben sich den Titel da geholt. Die beiden habe ich im Viertelfinale auch kommentiert. Die haben sich unfassbar gefreut. Patton ist eher so ein bisschen nüchternerer Typ, aber Heliovaara, der ist richtig ausgerastet. Einer, der irgendwie täglich hier auf einem Blog schreibt, Tagebuch schreibt oder so, dem hat das wirklich richtig viel bedeutet. Das Mixed, Jan Selinski und Tsuwaye, die das gewonnen haben, sind auch bekannte Namen in dem Bereich. Das war etwas deutlicher, da ging es mal nicht über die Tiebreaks. Und dann hast du schon noch erwähnt, Max Schönhaus mit dem Juniorendoppel wollten wir hier auch nicht unerwähnt lassen. Aber jetzt sind wir schon relativ lang in dieser Folge, macht aber auch nichts. Kleiner Blick voraus, Stefan. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, plötzlich wieder Sand, Olympia, Wahnsinn. Das ist doch jetzt wirklich ein komischer Wechsel nochmal, oder?
Ja, es ist auch für die Spieler, glaube ich, sehr ungewöhnlich. Das kennt man natürlich nicht, weil Olympia war bei den letzten Ausgaben nie auf Sand. Deswegen, das sind sie nicht gewohnt, dass es jetzt diesen Sandwechsel gibt. Deswegen war ich auch ein bisschen erstaunt, dass Djokovic das gemacht hat. Aber wie wir gesehen haben bei dem Draw, es war einfach eine große Chance für ihn, da ins Finale zu kommen. Ich bin sehr gespannt, wie schnell er den Wechsel zurückschafft. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Nadal, der jetzt auf Sand wieder zurückkehrt und der eben in Bostad so gerade in dem Moment sogar gerade spielt. Noch nicht im Einzel, da tritt er auch an, aber und sogar, das ist ja auch cool, gegen Leo Borg, also den Sohn von Björn Borg. Nadal gegen Borg, wer hätte das gedacht, dass wir das mal sehen. Und dann im Doppel spielt er jetzt gerade mit Casper Ruud und die führen sogar 5-1 mit Doppelbreak. Also mal schauen, wie das ausgeht, gegen die Nummer 2 Gesetzten immerhin. Ja, da bin ich sehr gespannt. Bei Olympia wird er ja dann mit Alcaraz Doppel spielen. Da können wir uns, glaube ich, auch drauf freuen. Ja, und Zverev natürlich will ich auch nicht unerwähnt lassen, der jetzt in Hamburg doch antritt, trotz der Verletzung, wobei ich mir schon ein bisschen Sorgen mache, wenn er da sagt, die macht ihm immer noch zu schaffen und bei jedem anderen Turnier würde er es nicht versuchen. Also mal schauen, ob er tatsächlich dann noch spielt, weil ich hoffe, dass er jetzt nicht zu viel riskiert vor Olympia. Ja, das sind so 3 Namen, die ich mal gerade so in Richtung Sandplatzsaison jetzt spannend finde. Ich sage, bei den Damen ist es halt ein bisschen so, wer kann da Świątek stoppen? Wahrscheinlich keine.
Ja, wahrscheinlich ist das auf ihrem Belag dann der Fall. Ja, ich bin in Hamburg übrigens akkreditiert. Ich werde mich in dieser Woche, ich bin mir noch nicht genau sicher, an welchem Tag, ich werde mich da auch auf jeden Fall blicken lassen, mir das Ganze mal anschauen. Bin letztes Jahr ja auch da gewesen und dann werde ich mal gucken, wie sie sich auf Sand dann alle so schlagen. Und Stefan, ich glaube, wir hören uns wieder nach dem Olympia-Finale dann. Das werden wir natürlich auch verfolgen und danach werden wir drüber sprechen, richtig?
Auf jeden Fall.
Gut, dann danke ich dir für diese ja, unterhaltsame Stunde, die wir hier verbracht haben und hoffe, euch zu Hause hat das eine Menge Spaß gemacht. Folgt uns gerne, liked auch mal den Podcast über Spotify und Co., das ist auch immer gar nicht so schlecht. Ihr wisst das doch mit dem Algorithmus und so weiter und dann hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Bis dann.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2-mal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.